Es ist Sonntag, der 15. November. Wir kehren den Gottesdienst aus der Kirchgemeinde Innertkirchen. Zu dieser Feier begrüssen euch herzlich der Beat Abeklen und die Christine Grossmann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das Wort hat uns als Jahreswort der Menge Gottesdienst und der viel, was das Jahr hat gebracht, schon begleitet. Und ich stelle so einen Anfang von dem Gottesdienst am zweitletzten Sonntag von unserem Kirchenjahr. Eine wunderschöne Herbstwoche haben wir hier im Hasli dürfen erleben. Die Sonne hat uns noch eins vergewöhnt. Und ich konnte beobachten von daheim aus, wie ein Nachbar Alltag vormittags mit seinen Geissen ist gekommen und sie hat auf eine Matte gelassen, was sie die Sonne und die Herbstkräutchen noch eins haben geniessen. Und dem Nachmittag, bevor die Sonne ist verschwunden, ist er gekommen, hat der Hag aufgetan, hat ihn gerieft und ist mitten um mich heim zugegangen. Ein Bild von Gemeinschaft, was einem beruhigen, ein Frieden, was da eben drinnen ist, eine Geborgenheit, was natürlich eben Gemeinschaft auch vom Glauben uns kann vermitteln. Wir als Gemeinde werden in der Bibel als Herde bezeichnet von Gott, als seiner Schaf. Und wenn wir jetzt nicht können, es so einfach zum Gottesdienst versammeln umhin, dann kann das einem auch betrieben, wenn man einzig daheim sitzt, vielleicht die Gemeinschaft auch vermisst. Umso mehr ist es gut zu wissen, dass wir ja verbunden sind, dass die Zusage gilt, dass er unser gut Hirt ist, egal wann wir jetzt gerade sind. Und das wollten wir auch zusprechen, Christine und ich heute Morgen. Und singen ein Lied, das das Wort vom Psalm 23 aufnimmt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir finden es im Gesangbuch unter dem Nummer 15. Die Melodie habt ihr schon im Eingangsspiel gehört.
Bei dir Tag und Nacht. des ganzen Lebens sein, darf Gas bei dir ich sein. Nur Huld und Güte wollen wir, nichts fehlt mir, du bist gut, weil du mich leitest, für und für bleib ich in
Ich bin überzeugt, es gibt kein spannenderes Buch als die Bibel. Kein erstaunlicheres Buch, kein Buch, wo mehr Kraft drinnen ist, das Leben von einem Menschen zu verändern zum Guten. Ein spannendes Buch auch in dem Sinn, dass man nie einen aus ist, nie an ein Ende kommt mit all diesen Geschichten, die voll Überraschungen sind. Es gibt Geschichten, die sind ganz bekannt, hat man vielleicht schon manchmal gehört. Zum Beispiel im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, da steht die Geschichte vom verlorenen Sohn, von dem Mann, der zwei Söhne hat, der eine, der daheim bleibt, der andere, der sein Teil vom Erbe nimmt und in die Welt rauszieht und das Geld verschleudert und dann verarmt und verlumpet zurück heimkommt. Und dann die wunderschöne Pointe von dieser Geschichte, dass der Vater seine Ärmel ausstreckt und der verlorene Sohn umher willkommen heisst und aufnimmt und es Fest gibt. Eine geschätzte, eine bekannte Geschichte. Viel weniger bekannt ist die Fortsetzung, was nachher kommt im Lukas-Evangelium Kapitel 16. Dort steht die Geschichte, was der heutige Predigtext ist, die Geschichte vom gerissenen Verwalter. Auch dort geht es um einen, der sein Geld, das ihm anvertraut ist worden, verschleudert. Hören wir also jetzt Lukas-Evangelium Kapitel 16, die Geschichte vom gerissenen Verwalter.
Jesus sagte zu seinen Jüngerinnen und Jüngern: Es lebte ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, und dieser wurde bei ihm verleumdet, dass er seinen Besitz verschleudere. Er rief ihn und sagte zu ihm: Was hat es auf sich mit dem, was ich über dich höre? Lege Rechenschaft ab über deine Verwaltung, sonst kannst du nicht weiter verwalten. Der Verwalter sprach zu sich: Was soll ich bloß tun, wenn mein Herr die Verwaltung von mir fortnimmt? Ich kann nicht mit der Schaufel umgehen, und zu betteln schäme ich mich.
An dieser Stelle wollte ich geschwind unterbrechen. Vielleicht habt ihr jetzt das Gefühl, ja, wir wissen ja, was jetzt kommt. Der gerissene Verwalter, der hat es nicht gut gemacht, der wird jetzt dann als schlechtes Beispiel dargestellt und Jesus sagt den Jüngern: Macht es eben anders, seid ehrlich, seid aufrichtig, macht es nicht so wie der, was hier in dieser Geschichte so eindrücklich beschrieben wird, wie er probiert, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Aber Achtung, einmal mehr werden wir von der Bibel überrascht und von der Art und Weise, wie Jesus die Geschichte erzählt. Hören wir also die Fortsetzung.
Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von der Verwaltung abgesetzt bin. Er ließ jeden einzelnen Schuldner seines Herrn zu sich rufen und sagte zum Ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der antwortete ihm: 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm hier deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreibe 50. Danach sagte er zu einem anderen: Und du, wie viel bist du schuldig? Der antwortete: 100 Sack Weizen. Er sagte zu ihm: Nimm hier deinen Schuldschein und schreibe 80. Der Herr lobte den ungerechten Verwalter, dass er klug gehandelt habe, denn die Kinder dieser Welt sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, auch mit dem ungerechten Geld lassen sich Freunde machen, die euch immer ein Obdach geben, wenn es euch fehlt.
Wie ist so etwas möglich? Da steht doch tatsächlich in der Bibel, dass Jesus hätte gesagt, der Herr lobte den ungetreuen Verwalter. Da wird also einer, der bescheisst, gerühmt. Was soll jetzt dran gut sein, wenn einer sich ungut verhaltet? Man muss schon genauer lesen und heranhören, was denn da eigentlich gesagt wird. Der Satz geht ja noch etwas weiter. Der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Also, nicht die Tatsache, dass er Geld veruntreut hat, nicht die Tatsache, dass er beschissen hat, wird hier gerühmt, sondern seine Schlauheit, seine Gerissenheit, sein gefitztes Wesen wird als vorbildhaft dargestellt. Und Jesus sagte, schaut sogar in der Welt, was manchmal wirklich Straub zu und her geht, sieht man mehr von dieser Schlauheit, die uns Christinnen und Christen eigentlich eigen sein sollte. Man kann also in allem etwas lernen, könnte man ganz allgemein sagen zu dieser Geschichte. Man kann in die Welt schauen und muss nicht einfach den Kopf schütteln und sagen, zum Glück sind wir Christen anders. Zum Glück sind wir besser. Ja, was denn so wäre? Wie manchmal habe ich schon müssen kehren oder auch selber für mich gedacht. Was macht das für einen Sinn, in dieser Kirche sich einzusetzen als Christ oder als Christin? Was macht das für einen Sinn, dazugehörig zu sein, wenn es da nicht besser zu und her geht, wenn das oder jenes passiert, was doch in einer Kirche gewiss nicht sollte passieren oder was sollte anders sein als eben in der Welt. Nein, so soll es nicht sein. In keiner Art und Weise sind wir irgendwie besser. Überall, wo man heranschaut, kann man aber etwas lehren, kann sich's zu Herzen nehmen. Zum Beispiel, eben wenn es darum geht, schlau zu sein. Also schlau in dem Sinn, dass man probiert, aus jeder Situation etwas Gutes zu machen. Wie würden wir erwarten, dass die Geschichte ausgeht? Ja, ich wüsste schon wie. Der Verwalter, der schlecht hat gehandelt, wird gestraft, kommt ins Gefängnis und so wird die Ordnung wiederhergestellt. So hätten wir es gerne auf der Welt, dass alles seine Ordnung hat. Und wie gleitig sind wir parat, auf ein Problem, das die Welt bietet, eine schnelle, eine einfache Antwort parat zu haben. Wir müssen doch nur so und so handeln, dann wäre die Ordnung wiederhergestellt. Wenn alle so täten, dann wäre es recht, ich wüsste schon wie. Die Geschichte hier streibt sich gegen eine solche Vereinfachung. Schlau sollen wir sein, nicht vorschnell Antworten geben. Schlau, was könnte das bedeuten? Schlauheit, wie sie uns hier vorgestellt wird, heisst zu erkennen, irgendeins zu merken, dass meine Handlungen Konsequenzen haben. Also das, was ich jetzt mache, hat Auswirkungen auf das, was morgen wird sein. Vielleicht ist mir das früher nicht so bewusst gewesen, so wie dem Verwalter auch, was das, was ihm ist anvertraut gewesen, leichtsinnig hat aufs Spiel gesetzt, sein Vermögen eben hat verschleudert, wie es in der Geschichte heisst. Aber immerhin kommt er zur Erkenntnis, aber jetzt muss ich aufpassen. Die Art und Weise, wie ich jetzt mein Verhalten hat Konsequenzen für die Zukunft. Und er setzt seine Fähigkeit ein, Leute zu gewinnen für seine Sache. Auch wenn das in dieser Geschichte nicht unbedingt eine gute Sache ist, so ist das eben die Schlauheit, die gefordert ist. Also das, was ich habe, einsetzen, für Menschen zu gewinnen, für das, was mir wichtig ist, für meine Herzenssache. Und das ist natürlich im Fall vom Evangelium die frohe Botschaft von Jesus Christus. Also egal, wann ich herkomme, was meine Vorgeschichte ist, was ich habe und was ich bin, wollte ich einsetzen für, zum Guten, wollte ich einsetzen, für Menschen zu gewinnen. Das ist eine von den Einsichten, die ich aus dieser Geschichte, aus dieser überraschenden Geschichte hier ziehe. Und muss sagen, ja, manchmal ist die Welt wirklich da viel weiter und lässt sich allerhand einfallen, der Werbung, der Kommunikationsmittel, Menschen zu gewinnen für irgendeine Überzeugung, für irgendein Produkt. da kann man viel lernen davon. Dass wenn ich einen Glauben habe, das Gute, dass wenn mir Glauben, Hoffnung, Liebe das Wichtigste ist, dass ich alles wollte einsetzen für Menschen, damit zu überzeugen und zu gewinnen. Was aus dieser Geschichte natürlich auch mir entgegenkommt, ist, dass es ja schon morgen umgekehrt kann sein. Das ja heisst am Schluss, wenn der dir dein Vermögen ausgeht, wenn du auf der anderen Seite der Geschichte bist, bist du vielleicht auch froh um Menschen, die sich so verhalten. Also er tut da grosszügig Schulden erlassen, tut grosszügig Geld verteilen, wenn man so will, den Menschen eine Last abnehmen und vertraut darauf, dass wenn es irgendein Tag kommt, was umgekehrt ist, wo er belastet ist, wo er mit Schulden beladen ist, dass er auch froh ist, wenn Menschen auf ihn zukommen und ihm das abnehmen. Da leuchtet etwas von der goldigen Regel auf, wo in der Bibel auch die Rede davon ist, wo Jesus in der Bergpredigt den Menschen ans Herz legt und sagt, die hat sich so verhalten gegenüber den anderen, wie ihr euch wünscht, dass sie sich gegenüber euch selber wurden verhalten in der gleichen Situation. Und dann noch der überraschende Satz zum Schluss, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, also mit dem Geld, mit dem Reichtum, was so viel Ungerechtigkeit dahinter ist auf dieser Welt, so viel Leiden anrichtet, so viel Missgunst, so viel Elend auch mit der ungerechten Verteilung von diesen Gütern von dieser Welt. Wir sollen das einsetzen für das Gute, für Freunde zu gewinnen. Es hat keinen Sinn, sich komplett zu verabschieden aus dieser Welt. Wir sind Teil von diesem System. Wir sind Teil von unserer Gesellschaft. Wir sind Teil vom politischen Leben. Wir sind Teil vom Dorfleben, von der Gemeinschaft hier im Tal. Und was wir haben, das wollen wir einsetzen. Damit man euch, wenn er ausgeht, aufnimmt in die ewigen Wohnungen. Da geht nachher so ein Fest drauf in eine ganz andere Wirklichkeit. Also mein Leben und Verhalten hier in dieser Zeit, an diesem Ort, hat Auswirkungen bis in alle Ewigkeit, ist uns da verheissen. Es ist eine überraschende Geschichte. Es ist, wenn man sie zuerst mal hört oder liest, durchaus eine Geschichte, die Anstoss kann nehmen, dass da einer, der schlecht handelt, als Vorbild hergestellt wird. Aber lassen wir uns herausfordern von dem Gleichnis von Jesus, wenn ihr die Nachrichten hört, wenn wir uns wieder entsetzen, was in der Politik, in der Wirtschaft läuft und was da gemacht wird. Vielleicht mit anderen Augen probieren herzuschauen, mit anderen Ohren zu hören und zu sehen, aha, das sind Mechanismen am Werk. Menschen, die ihre Fähigkeiten einsetzen, nicht unbedingt zum Guten, aber wir können sie trotzdem als Vorbild nehmen und die gleiche Energie, den gleichen Einsatz darauf verwenden, eben die Fähigkeiten zum Guten einzusetzen. Und dann sind wir wirklich schlau. Es erinnert mich an eine andere Aussage, die Jesus macht, wenn er seinen Jüngerinnen und Jüngern als Rat mit auf den Weg gibt. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, finden wir die Aussage. Vier Tiere werden da erwähnt. Wenn Jesus sagt im Vers 16, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid also klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wie ein Schaf unter den Wölfen, das ist ein Bild, das direkt einleuchtet, was wir ja hier in unserer Region nur allzu gut kennen, was da passiert, wenn Wölfe in ein Tal eindringen, was Schaf daheim sind. Und es ist so, dass auch Christen in dieser Welt sich gäng um mich haben vorgefunden wie Schaf mitten unter Wölf. Leider bis heute eine traurige Tatsache, dass Christen verfolgt werden, dass Christen plagt werden, dass Christen leiden wegen ihrem Glauben. Nicht nur Christen. Glaubensverfolgung gibt es in allen Religionen, aber am meisten und weltweit sind es Christinnen und Christen, die müssen leiden unter diesen zerstörerischen Mächten dieser Welt. wie ein Schaf unter den Wölfen. Manchmal kommt man sich auch selber so klein und hilflos vor gegenüber allem, was in dieser Welt so passiert. Und man denkt, was kann ich da schon ausrichten? Was nützt schon ein Gebet? Was nützt mein Glauben, wenn ich sehe, wie es in unseren Familien, in unserem Zusammenleben schwierig ist, wenn wir sehen, wie wir bedroht sind, gesundheitlich, wie es wirtschaftlich schwierig könnte werden, wie die Natur leidet, Umweltzerstörung und so weiter. Wie Schaf unter den Wölfen. Und dann kommt auch da der überraschende Rat von Jesus, seid klug wie die Schlangen. Da wird also die Schlange, die in der Bibel von Anfang an eigentlich eher negativ dargestellt wird. Ich erinnere nur an die Geschichte vom Paradies, ganz am Anfang in der Bibel, wo die Schlange die Macht ist, die die ersten Menschen verführt. Seid klug wie die Schlangen. Also die Klugheit, die Gerissenheit, das Gefitzte von der Schlange wird hier als vorbildhaft dargestellt. Und wir sollen das probieren zu imitieren und dem nachzuleben für das Gute. Und ohne falsch, wie die Tauben, da wird dann das Reine von der Tauben, wo in der Bibel ein durchgehendes Bild ist, natürlich um hier aufgenommen, Tauben, dann da natürlich ein positives Vorbild. Ich habe gesagt, die Bibel ist gäng um hier ein überraschendes Buch und da ist sicher jetzt ein Aspekt, weil man nicht würde erwarten, dass die Schlange als Vorbild genommen wird, dass ein unehrlicher Mensch von Jesus als Vorbild dargestellt wird. Wir leben ja in einer besonderen Zeit, wo wir aufgefordert sind, es still zu haben, wo wir sollen daheim bleiben. Nicht nur, weil der Winter kommt, sondern weil die Corona-Epidemie weiter grassiert und uns einfach nicht ratsam ist, unter die Leute zu gehen. Wir können ja die Zeit brauchen, die Bibel aufzuschlagen, die Geschichte nachzulesen. Lesen Sie an im Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Oder lesen Sie an auf der Homepage von unserer Kirchgemeinde. Und machen euch auch eure eigenen Gedanken darüber, was das könnte heissen, wenn da der ungetreue Verwalter als Vorbild dargestellt wird für Schlauheit. Was bedeutet das, schlau zu sein in dieser Zeit, in der wir drinnen leben? Und wenn ihr Ideen habt und Gedanken habt dazu, tut mir es schreiben, tut mir es zurück, melde. Ich bin gespannt auf Reaktionen. Das Lob der Schlauheit. Das also die überraschende Geschichte zum heutigen Sonntag, 15. November. Ich bin froh, darf ich mit der Bibel unterwegs sein und hoffe, ich kann noch auch Zuhörerinnen und Zuhörer von dieser Sonntagsandacht lustig machen, die Bibel zur Hand zu nehmen und zu lesen. Keine brave Geschichte, aber eine spannende Geschichte. So wie das Leben eine spannende Geschichte bleibt. Ich möchte schliessen mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer, Pfarrer, der ja in der Zeit vom Nationalsozialismus hat gelebt und für sein Glauben und für seine Überzeugung auch sein Leben durch schlussendlich hat müssen lassen. Die Hauptsache ist, dass man mit Gott Schritt hält und ihm nicht immer einige Schritte vorauseilt, allerdings auch keinen Schritt hinter ihm zurückbleibt. Mit Gott Schritt halten, nicht vorausjuffeln, aber auch nicht hinten nahe himpen. Das könnte ja eine Definition sein von Schlauheit im Blick auf die Nachfolge von Christus. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Wir beten miteinander zu unser Vater.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
V. Vor einer Woche haben wir in der Kirche den Gottesdienst feiern und haben dort zum Schluss ein Segenslied gesungen. Die Aufnahme von dem stellen wir auch ans Ende der heutigen Feier. Der Herr segne dich schon jetzt auf deinem neuen Weg. Er lässt dich niemals alleine. Er selbst gehe dir voraus und leite Schritt für Schritt. Er weiß genau, was du brauchst. Kein Weg verläuft gerade, er kann auch steinig sein. Sei voller Zuversicht, denn Gott hält sein Wort ein. Mit diesen Liedwort, die wir uns verabschieden und wünschen auch allen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt eine ganz gute Woche.